Und für mich war Arbeit so wichtig, weil ich dadurch mich innerlich so gut reparieren konnte. Also ich habe Arbeit als Psychotherapie für mich benutzt. Das kann doch nicht sein, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so im Zenit meiner Arbeitskraft, von einem Tag zum anderen vom Staat vorgesagt zu bekommen, ich höre auf. Und ich wusste, dass mir das überhaupt nicht gefallen würde. Ich habe dann gemerkt, dass dieses kleinteilige, vieles auf einmal, dieses Rastlose, dass das so eine Flucht ist, eine Flucht, mich so mit dem zu stellen, was brauche ich denn wirklich? Also das, was ich predige, ich predige Wasser und selber habe ich Wein getrunken sozusagen. Also ich hatte kein gutes Handwerkszeug, mich selber da gut zu positionieren.
Da hat sich jemand gerade ganz schön ehrlich gemacht. Und das ist ja erst der Anfang. Damit hallo und willkommen. Ich bin Stefan. Mein Gast in dieser Episode ist weiterhin die Psychotherapeutin, Psychiaterin, Coachin und Buchautorin Regina von Einsiedel. In den ersten drei Episoden habt ihr sie kennengelernt, was sie alles drauf hat, wie professionell sie mit ihren Coaches arbeitet. Heute geht es um sie selbst. Ich habe ihr Buch »Die dritte Lebenshälfte« genau gelesen. Das kann ich übrigens euch auch sehr empfehlen. Und ich habe darüber hinaus aber die Möglichkeit, ihr einige Fragen zu stellen, die sich aus der Lektüre ergeben haben. Herausgekommen ist das ehrlichste Gespräch, das ich je auf einem Podcast gehört habe. Keine Übertreibung, finde ich wirklich. Zum Beispiel, wie hat sie ihren eigenen Übergang von Arbeit in Rente gestaltet? Ich wusste schon, sie hat nochmal eine neue Chefarztposition im Ausland angetreten, mit Golf und Gutachten begonnen und zum ersten Mal auch eigenen Schmuck hergestellt. Aber das ist noch nicht alles. Hört mal.
Also dieser Hyperaktionismus, er ist übrigens nicht vollständig. Ne? Ich habe weiter gecoacht, was ich ja schon seit 2016 mache. Und ich habe auch noch meine Enkel versorgt. Es war ein blinder Aktionismus, weil ich vor Augen hatte, wie tief Menschen abstürzen können, wenn sie von einem Tag zum anderen nicht mehr arbeiten. Und ich wusste, dass das auftreten kann. Und ich bin ja durch meine Biografie so arbeitsorientiert. Und für mich war Arbeit so wichtig, weil ich dadurch mich innerlich so gut reparieren konnte. Also ich habe Arbeit als Psychotherapie für mich benutzt. Und dann habe ich mir vorgestellt, jetzt habe ich so geackert und bin durch solche Täler gegangen und habe mich so durchgeboxt und so viel... Es hat mich so viel emotional und auch sozial an Kraft gekostet und meine Tochter natürlich auch. Das kann doch nicht sein, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so im Zenit meiner Arbeitskraft, von einem Tag zum anderen vom Staat vorgesagt zu bekommen, ich höre auf. Und ich wusste, dass mir das überhaupt nicht gefallen würde. Ich wusste, das Coaching geht weiter. Ich hätte ja damit auch aufhören können. Das wäre auch klug gewesen, aber ich konnte nicht. Und ich habe natürlich gedacht, der Mensch braucht ein Hobby. Ich habe schon viele Jahre professionell Schmuck gemacht und habe dann Schmuckladen aufgemacht. Fand das auch wunderbar. Und dann kam Corona und man durfte in die Läden nicht rein und dann musste ich den Laden schließen. Das hat mir sehr zugesetzt. Ich habe unheimlich gerne diesen Schmuck gemacht. Ich habe dann gemerkt, dass dieses kleinteilige, vieles auf einmal, dieses Rastlose, dass das so eine Flucht ist, eine Flucht, mich so mit dem zu stellen, was brauche ich denn wirklich? Also das, was ich predige, ich predige Wasser und selber habe ich Wein getrunken sozusagen. Also ich hatte kein gutes Handwerkszeug, mich selber da gut zu positionieren. Ich konnte mich nicht an den Haaren selbst aus dem Sumpf ziehen und ich war auch kein Perpetuum mobile, von dem ich gedacht habe, durch mein Wissen könnte ich das alles bieten. Und er, niemand hat sich so richtig getraut, mir zu sagen, ey, hör mal, das ist aber ein bisschen viel und willst du das nicht mehr regulieren? Also alle haben das respektiert, weil ich schon immer so viel gearbeitet habe und weil alle wussten, dass ich so viel tue. Es war eine Flucht. Und irgendwann habe ich gedacht, wenn ich so weitermache, mache ich die Grätsche. Mhm. Und dann habe ich angefangen nachzudenken.
Mhm. Kann es denn sein, dass dein Umfeld nichts gesagt hat, weil die von dir den Eindruck haben, die wird schon wissen, was sie macht? Sie hat es ja immer gewusst, sie hat es ja auch anderen gesagt.
Das kriegt mein Umfeld ja nicht mit, was ich anderen sage. Also wie ich arbeite, das weiß ja niemand draußen. Mhm. Wir arbeiten ja so.
Jetzt nach diesem Podcast schon.
Ja, aber man erzählt ja nicht zu Hause, ich habe ja einen Schulte-Graupe-Pfanne-Pickel gesehen und der musste dies und das machen. Und was man einzeln an Technik macht, das erzählt man ja nicht. Man ist ja froh, wenn man nach Hause kommt und dann auch Feierabend hat und nicht noch über seinen Beruf redet, außer man hat ein Problem. Nee, ich glaube, keiner ist auf die Idee gekommen, dass ich weniger machen wollen würde. Was mich selber so überrascht hat, ich habe Geburtstag gefeiert und dann haben die Leute mir so Karten geschrieben und eine Rede gehalten und dann fast alle, und die haben sich nicht miteinander abgesprochen, haben geschrieben, so viel Energie, das ist unfassbar. Und ich glaube, das haben die Leute so von außen gesehen. Und ich weiß ja nicht im Vergleich zu anderen, wie viel Energie ich habe, aber das scheint so zu sein, dass ich sehr viel Energie habe. Mhm. Und da hat keiner gedacht, dass das irgendwie ein Stolperstein für mich sein könnte.
Das könnte jetzt fast wieder zu einer neuen Episode einladen. Welches Energielevel ist angemessen? Aber würde.
Das ist ja was Intraindividuelles.
Genau, genau. Das, ne, da gibt es ja keinen objektiven Maßstab, ja, zu sagen, wir messen jetzt mal das Durchschnittsmaß und wenn er davon abweist, dann.
Also ich muss den Arzt besuchen. Ich bin so langsam so eine Lame Duck, also ich bin total langsam, ich brauche extrem viel Zeit, ich muss mich immer mehr ausruhen, als ich möchte, aber alle anderen signalisieren mir das nicht, aber ich selber empfinde das so. Also das hat was mit einem selbst zu tun, dass man kann es vergleichen im Außen, aber wer vergleicht sich schon so mit Energie mit Außen?
Absolut richtig. Mein Eindruck ist übrigens auch, dass du überdurchschnittlich viel Energie hast und das was Gutes ist, meine Wahrnehmung. Ja. Aber lass uns an der Stelle mal einen Punkt machen, weil ich will noch auf was anderes. Du hast die Formulierung gebraucht, als du über deinen Abschied aus dem Chefärztinnenleben beschrieben hast. Ich bin aus dem Uterus der Klinik ausgeschieden.
Hätte ich das mal nicht gesagt.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe überlegt, war das ein von dir spontan gewählter Begriff oder eine Botschaft? Eine tiefenpsychologisch lange überlegte Botschaft.
Ich bin ja Verhaltenstherapeut und keine tiefenpsychologisch ausgebildete, aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Nein, das hat was so mit meinem Bild zu tun. Das wird jetzt sehr persönlich. Ich komme aus so einem sehr einfachen Umfeld. Mein Vater war Hilfsarbeiter, meine Mutter hat halbtags gearbeitet an der Wursttheke und so Trend zum Zweitbuch gab es bei uns nicht. Also alles das, was ich mir so erarbeitet habe, war sehr anstrengend und war für mich auch nicht so einfach. Und ich bin irgendwie gelandet in einem System, was außerhalb der gesellschaftlichen Norm eigentlich läuft. Also ich war immer nur in Kliniken, ich habe nichts anderes gemacht. Und was macht man denn da? Man sieht die Patienten, ja, das ist das eine. Aber was macht man mit sich selber? Man umgibt sich mit Psychologen, mit Psychotherapeuten, mit Ergotherapeuten. Also es kommt alles so aus dem beruflichen Umfeld, was man auch so privat macht und wo man sich privat mit beschäftigt. Das ist schon so eine Blase. Und dann habe ich zum Beispiel, man muss ja Gutachten machen in der Klinik und forensische Gutachten gemacht, also Leute, die straffällig geworden sind, muss man beurteilen, sind sie psychisch krank oder gehören sie in den Knast. Und da habe ich festgestellt, dass mich die Leute, die so Störungen haben, so dissoziale, narzisstische Persönlichkeitsstörungen, dass die mich an der Nase rumführen können. Also ich glaube denen total naiv und hinterher stelle ich fest, die haben mich eigentlich belogen. Also ich habe nicht die Wahrnehmung gehabt für Leute, die es nicht ehrlich meinen. Also ich wohnte sozusagen immer in einem Uterus der Ehrlichkeit und versucht so der Wahrhaftigkeit und so den ethischen Grundlagen eines menschlichen Denkens folgend. Und bei den Psychiatern ist das natürlich nochmal eine besondere Nummer. Das war so mein Leben und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich raus aus der Klinik und muss so ein normales Leben führen und kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Also was müssen Leute aushalten? Was gibt es für Leute? Was gibt es für Stolpersteine? Das war mir so richtig gar nicht klar. Und auf dem Weg raus aus der Klinik habe ich gedacht, jetzt werde ich wirklich irgendwie in die Gesellschaft geboren und habe immer in so einem Uterus gelebt. Das fand ich schön und schrecklich gleichzeitig. Also es war schön, in Kliniken zu arbeiten, wie wohl das nicht leicht ist, in diesen Kliniksystemen als Chefarzt zu arbeiten, ist ganz schön heftig. Aber abgesehen davon ist ja alles berechenbar und man kennt es. Und es geht ja immer so in die Richtung, ich helfe den Menschen. Das Gute ist das Wichtige und das Böse war so ausgeschlossen in meinem Leben. Und dann kommt man raus und hat so einen normalen Kontakt zur Welt und das fand ich schon auch schwer.
Ich habe dich ja gefragt, ist dir das spontan in unserem Gespräch eingefallen oder ist das die Frucht eines Denkverarbeitungsprozesses, der vor Jahren schon stattgefunden hat, bis du diesen Ausdruck gefunden hast. Weil der ist ja unglaublich stark aufgeladen, löst Bilder aus, ob du jetzt tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch oder sonst wie ausgebildet ist. Jeder Mensch verbindet da was mit.
Ja, also ich habe da so irgendwann, als ich so Bilanz gezogen, also man muss ja immer überlegen, wie geht's weiter, welchen Job soll ich machen, in welche Richtung soll es gehen. Und irgendwann habe ich am Schreibtisch gesessen, ich weiß nicht mehr wann, aber ich weiß, ich habe am Schreibtisch gesessen und habe gedacht, also eigentlich sitze ich doch in so einem Uterus, total geschützt und geborgen oder in so einem Wolkenkuckucksheim teilweise. Weil das ist ja schon eine andere Geschichte, in so einer Klinik zu arbeiten. Wenn man zum Beispiel in einer Akutklinik arbeitet, und das habe ich ja viele, viele Jahre gemacht, da ist man wie so eine Anlaufstelle für die Leute, die in der Umgebung wohnen. Man ist wie so eine Familie. Also man kennt seine Patienten, man weiß, aha, jetzt kommt der wieder. Oder man weiß, der wird das und das machen und kommt dann wieder. Und das ist so eine Art Geborgenheit. Und da habe ich gedacht, ja, so ein Kliniksystem ist für die Ärzte, für die Leute, die da arbeiten, für die Psychologen, für die anderen Mitarbeiter. Es ist ein Uterus. Ja, also ich habe das als angenehm empfunden.
Also das wäre dann fast vielleicht auch ein Synonym für Heimat, ne? Für Sicherheit, für Geborgenheit. Ja. Das ist es im Innersten. Ne?
Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil ich bin so in so einem unsicheren Umfeld aufgewachsen und da war es gar nicht gemütlich. Und erst so in meinem Erwachsenenleben, als ich alles selber steuern konnte und planen konnte, bin ich vielleicht deshalb auch immer in der Klinik gewesen und habe so das, was ich in der Therapie auch mit anderen mache. Vielleicht kann ich das auch deshalb, weil ich das selber so empfinde und durchgemacht habe. Deshalb weiß ich, wie schön das ist, wenn man so Geborgenheit hat und was man braucht und was man draußen halten kann und wie stark man sein kann, wenn man in so einer Umgebung sein kann. Mhm. Wie wichtig Zuverlässigkeit ist und Berechenbarkeit. Und das ist es ja in so einem Kliniksystem.
Aus der Serie nachgefragt nach Sätzen, die bei mir ganz schön viel ausgelöst haben, vor allen Dingen Fragen, die ich jetzt nochmal stelle. Zitat: Ich habe so viel gearbeitet, ich wusste gar nicht, was die Welt da draußen bietet. Ich musste neu geboren werden mit über 60. Ende des Zitats. Ist das ein Erkennen, dass du dir hart erarbeitet hast? Oder war das ein Moment, der über dich kam?
Na, also jetzt muss ich alles persönlich erzählen, was ich gestern theoretisch oder was ich in den anderen Episoden theoretisch erzählt habe. Also, welche Funktion hat denn Arbeit? Meine Funktion von Arbeit war offenbar, das ist mir ja auch erst hinterher klar geworden, deshalb ist das so auch eins meiner Lieblingsthemen jetzt, dass man sich mit der Funktion der Arbeit auseinandersetzt, war mir nicht klar. Aber ich hatte so ein Gerüst, ich hatte so einen sicheren, nicht einen Panzer, aber ich hatte so ein Korsett an, was mir gut den Rücken gestützt hat, was in allen Lebenslagen irgendeine positive Lösung hatte oder wenn es eine negative Situation gab, wie man es dann trotzdem noch in eine positive Situation auflösen kann oder in die Richtung lenken kann. Das war so der Hintergrund. Und wenn man dann nicht arbeitet, muss man ja plötzlich alles selber machen. Und das habe ich ja vermieden. Also ich habe mich ja genau wieder in so ein Korsett und in ein noch engeres Korsett gesteckt, selber, freiwillig, als zu der Zeit, als ich noch angestellt gearbeitet habe. Ist ja so wie die Geschichte mit dem Elefanten, der so angepflockt ist mit einer Kette und der immer nur weiß, wie man um diesen angeketteten Pfahl rumläuft. Und dann schneidet man die Kette durch, aber der Elefant bleibt stehen und will gar nicht weggehen. Und dieses Weggehen, ich bin frei, ich kann mein Elefantendasein am Pfahl, ist zu Ende. Das muss man lernen. Und deshalb bin ich auch so gestolpert bei der Frage, wie war dein letzter Tag, wie war dein erster Tag vor und nach der Rente? Es ist ein Kontinuum. Es ist Lernen und es ist Spüren und es ist Wahrnehmen. Und man kann das nur portionsweise machen. Alle anderen, aber ich leider auch. Also war mir so nicht klar. Ich habe es geahnt. Ich habe mich dem auch gestellt. Und so Stück für Stück konnte ich erkennen, was ich wirklich, wirklich möchte und was mich ausmacht. Also das, was ich im Coaching immer bei anderen sofort erkennen kann, musste ich doch auch mit Blood, Sweat and Tears mir selber erarbeiten. Und es hat fast 4 Jahre gedauert.
Ja, danke, dass du das so ehrlich teilst. Und ich habe noch einen aus der Serie bemerkenswerte Sätze, zu denen ich mehr wissen möchte. Zitat: Oma, was willst du eigentlich noch werden? Ende Zitat. Ja, das klingt für mich nach schöner Selbstironie. Was hat das bei dir sonst noch so ausgelöst?
Also es war so, meine Tochter war schwanger. Und ich hab noch als Chefärztin Kliniken geleitet. Und dann hat sie mir die Karte mitgebracht. Da stand drauf: Oma, was willst du mal werden? Und ich habe mich doppelt gefreut. Also ich habe mich gefreut, dass ich Oma werde. Und ich habe mich gefreut, dass es meiner Tochter klar war, dass ich auf jeden Fall arbeiten werde, egal was ist. Und dass ich daran interessiert bin, ja, so ein Teil der Gesellschaft zu sein, dem ich auch selber was zurückgeben und beitragen möchte. Und das hat mich gerührt und amüsiert. Also ich könnte immer noch drüber lachen, als sei es gestern gewesen. Und die Karte hängt auch prominent in meiner Wohnung. Ich liebe sie.
Hast du auch gerade drüber gelacht.
Ja.
Heute.
Ja, heute.
Noch so ein schöner Satz. Du schilderst deinen ersten Tag als Rentnerin unter anderem mit dem Verlust von, Zitat, wichtigen Aufgaben, die nur ich erledigen kann.
Ja.
Also. Da habe ich ein bisschen gestaunt. Habe ich gesagt, nanu. Naja. Also muss es sowas geben oder ist das sozusagen so ein Spezifikum, die eigene Unersetzlichkeit zu etablieren?
Nein, es ist ja einfach so ein hierarchisches System. Also es ist doch so, du bist in einer Klinik und da gibt es eine Hierarchie. Keiner darf irgendwas entscheiden, bevor er nicht den Chef oder die Chefin gefragt hat. Und du sitzt da bis zum letzten Tag und du machst das automatisch. Und am nächsten Tag brauchst du das nicht mehr zu machen. Also dann gibt's schon einen anderen Chef von einem Tag zum anderen, der dann ohne Übergang jetzt diese Entscheidungsgewalt hat. Und das ist doch in jedem Job so. Das ist ja nicht nur als Chefärztin so. Also der Lehrer geht arbeiten und er ist derjenige, der diese Klasse organisiert und bestimmt, was da läuft. Und am nächsten Tag ist er für diese Sache nicht mehr zuständig. Also dieser Verlust, der dem Job, wie soll ich das sagen, der dem Job zugehörigen Arbeitsgeschichten, jetzt fällt mir das Wort nicht so richtig ein, wie würdest du es formulieren?
Na, ich bin auf einer anderen Ebene. Mir fällt das Wort Unersetzlichkeit ein. Also kann es sein, dass jeder Job Merkmale hat, wo derjenige oder diejenige, die diesen Job ausübt, das Gefühl haben kann, das mache nur ich so. Also jetzt nicht nur durch eine Aufgabenhierarchie, wie du als Chefärztin, alles landet quasi wie in einer Pyramide bei dir. Ehrlich gesagt, war mir nicht klar, ist ja absurd viel, stelle ich mir dann vor, was du ständig entscheiden musst, wusste ich gar nicht. Aber jetzt zurück zum Allgemeinen. Also hat wirklich jeder Job etwas, was dem Jobinhaber, der Inhaberin das Gefühl gibt, das kann nur ich, das, ja, da bin ich unersetzlich.
Ob das jobgebunden ist, kann ich ja nicht beurteilen. Aber ich weiß, dass die Leute, die ich coache und die ich kenne, immer denken, ja, aber das kann doch ohne mich nicht gehen. Das kann doch nur ich. Das habe ich übrigens nicht gedacht, ne? Ich weiß, dass das schon anders ist, aber diese Funktion zu verlieren, alle müssen zu dir und keiner darf was entscheiden und am nächsten Tag macht das jemand anderer, ist ja schon eine komische Nummer irgendwie.
Absolut.
Da muss man ja eine Position zu finden. Das war mir aber schon klar. Also mir war schon klar, die Königin stirbt, es lebe die Königin. Ja, jeder denkt, er ist unersetzbar und das kann doch nur ich. Und deshalb kommt es ja auch häufig im Arbeitsleben zu solchen Konflikten. Meine Wahrnehmung ist die richtige. So wie ich das sehe, das ist das Maß der Dinge. Das, so wie du das siehst, das ist falsch. Du musst das so machen, wie ich das möchte. Und das ist ja das, was wir über Mentalisieren besprochen haben. Aber es wird einem auch nicht klar, dass das leicht ist zu ersetzen. Also ich habe es ja ersetzt. Ich bin ja dann sofort wieder Chefärztin geworden und war wieder in derselben Position und konnte dann so langsam rückstufen. Aber in meinem Buch habe ich ja auch diese Beispiele geschrieben, die real sind, also die entsprechen der Wirklichkeit, diesem einen Chefarzt, der 2 Jahre lang durchs Haus getigert ist und immer vor der Station stand und wirklich verwahrloste und nicht mehr richtig ansprechbar war, geknickt war, dass er seine Position verloren hat. Oder
ein Ex-Chefarzt.
Ex-Chefarzt. Oder was Michaela Soll beschrieben hat in diesem Buch, dass sie jemanden kennt, der Lehrer war, Direktor war und 15 Jahre seinen Nachfolger jeden Tag angerufen hat. Einfach nicht damit klarkommen, dass man diese Position nicht mehr hat. Und das ist ja das, was ich meine. Was ist die Funktion der Arbeit? Und wenn deine Funktion der Arbeit ist, ich habe Morbus wichtig, ich muss unheimlich wichtig sein, dann muss ich mir eine Sache suchen, wo ich weiter Morbus wichtig sein kann.
Mhm. Könnte man auf die Idee kommen, dass eine Organisation, die so auf eine Wichtigkeit rausläuft, vielleicht auch gut daran täte, sich umzubauen und Wichtigkeiten zu verteilen, also Entscheidungsbefugnisse zu verteilen, weil es ist ja eine unglaubliche Last, die da auf eine Person zuläuft.
Also ich habe das häufiger gesehen, in Kliniken ist es hierarchisch. Eben. Man kann versuchen, nicht hierarchisch seine Mitarbeiter mitzunehmen. Mhm. Wenn man nicht hierarchisch ist, gibt es eine Gruppe der Leute, die sagt, aber sag mir doch vor. Und wenn man hierarchisch ist, sagen die anderen, es ist mir zu hierarchisch. Also die Menschen sind ja unterschiedlich, ne? Wir haben ja gestern drüber gesprochen, was gibt es für Arten der Bewältigungsstile? Der eine fightet und der andere stellt sich unter und ist eher so dependent. Das sind ja dann die Leute, die arbeiten mit diesen Persönlichkeitsstrukturen und der eine will das und der andere will das. Und ich sehe das auch in diesen Instituten und Fabriken und Industrieeinheiten, in denen ich coache. Es wird immer autokratischer und Ich glaube, ich weiß nicht, es wäre gut, wenn es nicht ganz so autokratisch wäre, aber wie ist das dann mit dem Change? Also im Moment Change, hier muss ja alles gechanged werden, muss eine Transition gemacht werden. Da kenne ich mich nicht so genau aus, aber ich sehe, dass das vielleicht nicht so richtig läuft. Aber davon habe ich nicht so wirklich Ahnung. Das Einzige, was ich mal gesehen habe, ich habe so eine Schule, so eine Versuchsschule, so eine elitäre Versuchsschule, da habe ich 6 Direktoren gecoacht gleichzeitig. Die hatten 6 Direktoren und einer war der Direktor. Und der hat gesagt, ich werde nur der Direktor, wenn wir ein Coaching holen und wir gleichmäßig arbeiten. Und da war es zum Beispiel verpönt zu sagen, ich laufe über Macht und Leistung. Und dann musste ich denen sagen, ja, aber einer braucht Macht und Leistung. Also nicht Machtmissbrauch, sondern Macht, um die einzige Richtung zu sagen. Sonst diskutiert man von A bis Z und dann katapultiert es man wieder nach oben und wieder nach unten und man kommt zu keiner Entscheidung. Aber das ist jetzt was man so eher in der Organisation machen müsste, in der Organisationsberatung. Da sehe ich die Leute zu wenig.
Weiterer Schlüsselsatz. Zitat: Die einen machen zu wenig von zu wenig, andere zu viel von zu viel. Du hast dich selbst der Seite zugeordnet, die eine Weile lang zu viel von zu viel gemacht hat. Woran merke ich denn, ob ich zu den einen oder den anderen gehöre? Also zu viel und zu wenig sind ja auch unterschiedlich, ne? Also jeder Einzelne bewertet unterschiedlich oder empfindet unterschiedlich, was zu viel oder zu wenig ist.
Die meisten Leute haben Langeweile, die zu wenig haben. Langeweile kann sehr quälend sein. Also ich habe eine meiner Kolleginnen und auch Freundin, die war immer sehr busy mit 4 Kindern und Institut aufgebaut und selber therapeutisch gearbeitet. Und die hat dann aufgehört zu arbeiten mit 82. Und sie sagt, sie langweilt sich. Langweilen, ja. Was ist denn Langeweile? Man tigert rum, man fühlt sich nicht wohl, man weiß nicht, mit sich anzufangen, man weiß nicht, kann sich nicht aufraffen, irgendwas zu tun. Ich kann das jetzt nur aus der Distanz beschreiben, weil ich mache ja genau das Gegenteil. Das ist zu wenig von zu wenig. Also überhaupt nicht planen, was ich machen soll und denken, da wird schon irgendwas kommen. Das ist dann dieser Effekt, den wir schon besprochen haben. Erst kommt das Honeymoon, wunderbar, ich muss mir diesen Chef nicht mehr anhören, ich muss dieses Gequatsche, Getratsche, dieses Mobbing nicht mehr ertragen, ich muss nicht in diesen endlosen Sitzungen hocken, ich kann machen, was ich will, ich bin mein eigener Chef. Ja, ich gucke auf das, was ich nicht mehr muss, aber ich gucke nicht auf das, was kommt. Und diese Lücke zu füllen, was kommt und das richtig einzudosieren, ist zu wenig von zu wenig oder zu viel von zu viel. Und ich glaube, das braucht seine Zeit. Und bei allem, was ich beobachtet habe, man muss sich 2 Jahre vorbereiten, aber ich glaube auch, man muss sich 2 Jahre einnorden. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Muster. Also ich habe ja mehrere Kliniken geleitet und übernommen und auch aufgebaut und auch saniert. Und es war immer das gleiche Muster. Also man muss 2 Jahre ackern, damit das Ding so einigermaßen steht. Und dann muss man aber auch noch 2 Jahre gucken, dass es sich konsolidiert. Und so scheint es mit der Rente auch zu sein. So habe ich jedenfalls das Empfinden.
Fast 4 Jahre hat es gedauert, bis Regina wirklich im neuen Aggregatzustand Rente angekommen ist. Sind wir damit am Ende dieser Staffel? Nein. In Episode 5 passiert etwas, das kannst du nicht planen, das willst du auch nicht. Kurz vor der Aufnahme bekomme ich 3 WhatsApp-Nachrichten von einem alten Freund. Und es sind keine guten Nachrichten. Ich bin plötzlich jemand, der professionelles Coaching sehr gut gebrauchen kann. Und ich bin sehr froh, dass Regina genau die Expertise hat, die mir in dieser Situation hilft. Nicht gespielt, ist so, wird so sein. Ihr werdet es hören. Stay tuned. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.